Lennart, willkommen im Podcast.
Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke dir für die Einladung. Sag uns gleich mal, wo wir sind und wer du bist.
Ja, sehr gerne. Also ihr seid hier bei Lieferando in Kreuzberg, Berlin. Ich bin Lennart Neubauer, ich bin der Geschäftsführer hier jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren. Im Juli 2024 damals hier angefangen.
Schlecht. Ich glaube, die meisten Leute kennen es, weil es natürlich auch eine consumernahe Brand dann ist. Und die meisten wissen aber nicht so genau von, ja, ich gucke mir jetzt da aus, was ich mir bestelle, bis hin auf ich bestellen, was da so im Hintergrund alles passiert. Wie würdest du das beschreiben? Also was passiert da im Hintergrund?
Ja, also in Essenz sind wir ein Online-Marketplace für Essen, Lebensmittel, Einzelhandel, Retail. Verbinden Millionen von Kunden durch Deutschland mit Zehntausenden von Partnern. Ungefähr 17 Millionen aktive Kunden bei uns auf der Plattform, die regelmäßig bestellen, und etwa 50.000 Partner. Historisch, wenn man auf die damalige Gründung zurückgeht, 2009 damals, ging es ausschließlich ums Essen. Und das ging mit den offensichtlichen Beispielen der Pizzavermittlung und dem Chinesen am Sonntagabend los. Wurde auch ein bisschen im B2B-Feld damals ausprobiert. Tatsächlich viele der ersten Lieferungen waren Obstkörbe in Büros. Das war so damals der Lieferando 2009. Ich glaube, es gibt ein paar verrückte Geschichten. 7 der ersten 10 Lieferungen waren Obstkörbe in irgendwelche Büros. Aber über die Jahre ging es dann wirklich auf die Takeaway-Kultur zu und primär beziehungsweise fast ausschließlich bis vor 3-4 Jahren ja, Essen nehmen. Das hat sich aber jetzt auch geändert. Also unsere sehr offensichtlichen Wachstumsbereiche liegen über Essen hinaus. Aber auch aus Kundensicht kannst du verstehen, dass wenn wir die Infrastruktur bieten, der Vermittlung und der Logistik, der Auslieferung für Essen, an sich kannst du ja alles in so einen Rucksack oder einen Kofferraum von einem Fahrer tun. Und deswegen ist auch ein großer Teil uns ein bisschen mit meiner Lebensmittel, Einzelhandel, viel in Beauty, Pharma, Apotheke, machen wir besonders viel Mediamarkt, so Electronics, diese Geschichte. Das geht bis zu Self-Care und Drogerie und so weiter. Und da sehen wir, dass die Berührungspunkte vieler unserer Kunden eben nicht nur noch das Essen sind, sondern eben auch deutlich mehr. Und da tun wir uns, muss ich aber auch sagen, noch schwer, das ganzheitlich in Deutschland durchzusetzen. Also in den Großstädten, auch durch Wettbewerber und die Industrie insgesamt verbreitet, auch wenn man so ein Flink oder ein Picknick denkt, gibt es das ja auch schon. Aber in den kleineren Städten und Dörfern ist es weniger der Fall. Und da sind wir zu 80-90% nur auf Essen.
Okay. Ja, du brauchst ja wahrscheinlich auch erstmal in den Städten alles, um es dann da abzuholen und dann irgendwo hinzubringen, ne? Weil du kannst ja jetzt schlecht irgendwie in Großstädten dann auf die ganzen Dörfer rausfahren und denen das bringen, oder?
Ja, genau das. Und da sind wir aber auch, das ist die Historie von Lieferando, glaube ich, ganz spannend. Wir sind als wirklicher Vermittler gestartet. Also so das eBay-Konzept, wir verbinden Käufer und Verkäufer, haben aber sonst nichts mit dem eigentlichen Austausch zu tun. Also die wirkliche Marktplatz-Natur. Was wir aber vor 7-8 Jahren für uns festgestellt haben, was fairerweise auch internationale Wettbewerber von Anfang an für sich gesagt haben, ist, dass wenn du nur die Vermittlung anbietest, ein Großteil der Restaurants und der Partner und der Läden, die du bei dir listen möchtest, nicht selber diese Logistik ausführen können. Das heißt, du musst eigentlich auch eine eigene Logistik anbieten, damit eben die Partner, die nicht selber ausliefern wollen, es auch können. Wir haben den Luxus, dass man noch einen Großteil unseres gesamten Businesses über diese Marktplatz-Kategorie läuft. Sprich, wir sind ja mehr Vermittler, aber für einen großen wachsenden Teil sind wir eben auch Auslieferer selber und bieten dann die eigene Logistik. Wir haben eine hauseigene Logistikflotte von Tausenden von Fahrern, arbeiten auch mit Logistikunternehmen durch ganz Deutschland dazu. Um eben diese Last-Mile-Logistik selber anbieten zu können. Und vielleicht ein gutes Beispiel, McDonald's kennen wir alle. McDonald's bis vor 3-4 Jahren hat komplett selber ausgeliefert. Jeder McDonald's hat ein paar Autos vorne stehen. Aber mittlerweile sind 2/3 aller McDonald's mittlerweile auf unsere Logistik ausgeliefert. Und die Welt jetzt, die wir sehen, die meisten Restaurants können sich das nicht mehr leisten und sehen auch ein, dass sie die Logistik nicht besonders gut mastern können. Und da ist es einfacher für uns, mit unserer eigenen Logistik anzurollen oder eben mit unseren Partnern, Logistikpartnern, um eben diese Logistik anzubieten. Und die meisten Restaurants, die jetzt bei uns auf die Plattform kommen, so ziemlich eigentlich alle in diesem New Vertical Space, sind das Supermärkte oder Retailer, Einzelhandel, die sagen alle, die Logistik, damit haben wir nichts am Hut, das müsst ihr machen. Und deswegen ist die Logistik eben mittlerweile ein so großer Teil unseres Businesses. Andere Firmen, internationale Mitspieler der Industrie, die laufen eigentlich 100%ig auf hauseigener Logistik.
Interessant, okay. Wie würdest du sagen, sieht es dann in Zukunft aus? Also seid ihr dann wahrscheinlich schon ja auch irgendwann bald recht nah an Amazon irgendwo auch dran, ne? Wenn ihr sagt, ihr seid sozusagen nicht nur für alles, was Food ist, zur Verantwortung, sondern eben auch für Electronics und für alles, Beauty etc., dann wird ja der Trend schon da irgendwie hingehen, dass ihr alles liefert, oder?
Das ist die Vision, das ist die Mission, das ist, wo wir uns letztendlich sehen. Und wir werden primär noch mit der Essenslieferung assoziiert. Aber ja, wir wollen in alle Bereiche, wir sind in vielen Bereichen drin, das noch deutlich mehr rauszuholen. Und fairerweise in Deutschland ist auch ein bisschen komisch in der Hinsicht im E-Commerce-Bereich. Die Deutschen tun sich da einen Ticken schwerer. Ich habe vor meiner Zeit bei Lieferanten lange in der Holding-Firma von Lieferanten gearbeitet, Jet global, habe viel mit anderen Märkten zu tun gehabt. Wenn man sich die USA, Kanada, Großbritannien anguckt, auch Frankreich, Spanien, da ist die Lieferung on demand, jetzt sofort per App für alles andere, auch Überessens, schon viel prävalenter. Das passiert da deutlich mehr. Wir in Deutschland tun uns da ein bisschen schwer mit. Auch zum Beispiel, wenn man sich so Online-Supermarktverkäufe anguckt, da in Großbritannien, die Supermärkte machen mittlerweile 15-20% ihrer Umsätze über Online-Lieferung, also Online-Bestellung und dann diese Next-Day-Slot-Deliveries. In Deutschland sind das 3%. und ja, ich habe lange in England gewohnt, deswegen auch spannend für mich, beide Kulturen jetzt wirklich gelebt zu haben. Aber da tut sich Deutschland einfach noch schwer mit. Aber absolut unsere Mission ist es, alles liefern zu können, was hinten in so einen Rucksack oder in meinen Kofferraum passt. Ob es jetzt die Waschmaschine sein muss, ist außen vor lassen. Aber mittlerweile kannst du bei uns MacBooks, iPhones oder deine Medikamente bei uns bestellen. Der große Unterschied zu Amazon ist, dass bei uns halt eben on demand ist. Also as soon as possible, jetzt im App und es kommt dann in den nächsten 25 bis 35 Minuten.
Ich frage mich gerade, woran das liegt. Beobachte es bei mir ja selbst. Ich bestelle viel zu selten zum Beispiel beim Supermarkt, wo ich mir denke, das ist ja so viel Zeit, die da drauf geht. Und der Supermarkt ist ja jetzt nicht mal was ich instant brauche, wo ich sage, wenn es jetzt eine Stunde dauert oder einen Tag, ist mir sogar egal, kann ich ja früher bestellen. Wieso macht man das nicht? Das sind dann einfach Gewohnheiten, die sich eingefahren haben, oder?
Absolut die Gewohnheiten. Und ich meine, in Deutschland, gut, fairerweise auch in anderen Ländern, aber in Deutschland sind Supermärkte primär ja auch so gestellt, dass es Spaß macht. Ja, da werden Kinder gedacht, da gibt es noch die Wurst beim Metzger. Das ist schon ein Erlebnis. Also ich sehe es auch, wenn ich Freundinnen aus England zu Besuch habe, die finden das cool, bei Edeka und Rewe zu gehen. Das ist hier nochmal eine ganz andere Kultur und das ist eine gewisse Gewohnheit und da wird es auch genossen, diesen Einkauf zu machen. Es gibt aber auch andere Gründe und das sind die Gründe, an denen wir feilen müssen, warum die In-House-Shopping-Erfahrung, also in den Supermarkt gehen, für viele Leute noch relevanter ist. Und das ist zum einen Preis und natürlich das Angebot. Also wenn du jetzt bei uns zum Beispiel das App aufmachst, wir haben einige der großen Supermärkte bei uns gelistet, das kannst du nicht vergleichen mit dem Angebot, das du dann halt in einem physischen Supermarkt bekommst. Und weil natürlich auch irgendwo alle Parteien Geld machen müssen, sind die Preise teilweise leicht teurer. Nicht alle, wie ich auch gelernt habe, es gibt gewisse Produkte, da kannst du einfach nicht groß am Preis fleischen. Ja. Zum Beispiel so ein Glas Nutella, alle wissen, das sind 2,69.
Okay.
Ja, das heißt, da kannst du nicht anders schreiben. Wie viel so eine Packung Toilettenpapier kostet. Das kommt ein bisschen darauf an. Aber deswegen Preis und Angebot sind eigentlich die Hauptgründe, warum Kunden neben Gewohnheit aktuell noch diese In-Shopping-Erfahrung suchen.
Okay, verstanden. Was sind so die größten Herausforderungen bei dir gerade auf dem Tisch?
Ja, also ich würde sagen dreierlei. Also zum einen ist es dieser Push in diesen New Vertical-Bereich. Wie wachsen wir über die Essenslieferung hinaus? Das ist uns in einigen Bereichen Deutschlands schon sehr gut geglückt, in anderen weniger. Wir sehen auch, dass die Kategorie insgesamt wächst. Also da ist viel rauszuholen, aber es ist ein sehr intensives Wettbewerbsumfeld. Alle versuchen eben gerade jetzt über die Essenslieferung hinauszugehen. Und du hast natürlich die Online-Pure-Spieler. Ich hatte Picknick angedeutet zum Beispiel. Aber auch so ein Flink versuchen, die Kategorie mitzunehmen. Und dann ist die Frage, wie geht so ein Doc Morris auf Pharma-Seite damit um? Amazon hat natürlich auch schon öfters angefragt und wir haben eine Partnerschaft mit denen zum Beispiel. Also da tut sich viel und so ein bisschen, wo kommt unser nächstes Wachstumskapitel? Was sind so die New Adjacent Verticals? Das ist so das erste große Thema, mit dem wir uns befassen. Das zweite ist natürlich AI. Mit Sicherheit, ich habe das von einigen deiner Folgen schon gehört, bin ich nicht der Einzige, der das sagt, aber das kommt jetzt mit so einer Wucht auf uns zu und einige Use Cases sind so offensichtlich und spannend, spaßig und cool, aber in vieler Hinsicht wissen wir gar nicht, was ist wirklich relevant, was ist nur fancy, was sieht toll aus. Und das nimmt einen großen Teil Zeit mit sich. Du brauchst auch die richtige Expertise. Dann hast du den kulturellen Transfer davon. Ja, wie bringst du das ins Alltägliche ein? Wir haben eben gerade noch vor dem Gespräch dazu gesprochen. Mhm. Es geht ja nicht nur darum, überall AI zu deployen, aber es auch so zu nutzen, dass es uns effektiver und besser macht. Nicht nur, um zu sagen, wir nutzen jetzt eben künstliche Intelligenz. Und drittens für uns ist, ja, alles im Bereich Ecosystem-Ausbau, was geht über die Plattformnutzung aktuell für uns hinaus, was ist noch möglich, wo können wir in den nächsten Jahren noch wachsen. Mhm. Also weit über diese Plattformaustausch und diesen New Verticals-Bereich hinaus. Wie baut man das Ecosystem mit Partnerschaften weiter aus und ja, was ist das, was uns in 3, 4, 5 Jahren stärker machen wird?
Mhm. Okay, got it. Ihr seid ein Tech-Unternehmen, oder? Würde man sagen, oder?
Ja, Tech, first and foremost war E-Commerce, ja.
Okay.
Wobei, wenn wir hier in 10 Jahren sitzen würden, würde ich vermutlich sagen Logistikunternehmen.
Mhm. Ich wollte gerade fragen, das scheint sich ja eventuell dann sogar zu einem Logistiker irgendwann mal zu entwickeln, so ein moderner.
Es überschneidet sich und das finde ich auch so spannend und deswegen bin ich hier so glücklich und deswegen ist es auch seit 5 Jahren für mich immer noch, die ersten 3 Jahre in der Zentrale, die letzten 2 Jahre jetzt hier in Deutschland. Deswegen ist es ja für mich so spannend, weil da einfach so viel Leben drin ist und so viel Dynamik und da sich so viel tun kann. Und es ist die Logistik, ja, aber Logistik ist eigentlich gar nicht aktuell, zumindest prozentual nicht der Hauptgeschäftsbereich. Aber es ist der mit Abstand am meisten wächst und der langfristig jeglichen Erfolg dieser Firma definieren wird. Mhm. Wir werden eine Logistics-First-Firma sein müssen. Mhm. Wir haben nur den Luxus dieses Marketplaces, der über viele Jahre sehr gut für uns war. Aber darüber hinaus ist es Tech-E-Commerce, genau, was da eben noch möglich ist.
Mhm. Kannst du so ein paar Facts sagen zur Firma? Also wie viele Mitarbeiter seid ihr, Größenordnung, sowas?
Ja, sehr gerne. Uns gibt es jetzt seit 2009. Mhm. Wir haben knapp 2000 Mitarbeiter hier in Deutschland. Tausende von Fahrern, die dazu kommen, ungefähr 17 Millionen aktive Kunden bei uns auf der Plattform. Auch auf der Partnerseite, wie gesagt, diese knapp 50.000, das sind Restaurants, Cafés, Shops, Supermärkte, Apotheken, Beauty, Drogerie, das volle Programm. Und wir haben eben diesen First-Mover-Vorteil in Deutschland. Wir haben zwischen 70% und 75% Market-Share, schätzen wir ein. Weil es A, uns auch am längsten gibt und B, aber auch, weil wir sehr viel Glück historisch hatten. Ja, wir sind in die Pandemie als Monopolist gegangen. Das muss man sich auch mal überlegen. Also es gibt ja kaum eine andere Industrie. Also wir denken vielleicht so an Peloton oder Zoom,
ja, genau,
die besser oder mehr von der Pandemie profitiert haben als die Lieferbranche. Mhm. Ja, und wie kann man, wir sitzen hier in Berlin. Wir sind Teil von einer Holding-Firma. Das ist die Just Eat Takeaway-Gruppe. Das kann man sich so vorstellen. Da gibt es Lieferando und dann eben noch 16 Äquivalente in anderen Ländern. In Großbritannien ist das Just Eat. In Kanada ist das Skip. Europäischen Ländern ist es auch Just Eat, wie zum Beispiel auch in Italien oder Spanien, bis hin zu Tenmis in Israel. Wir wurden letztes Jahr von Prosus aufgekauft, das ist einer der mitgrößten Tech-Investoren der Welt. Denen gehört iFood. iFood ist der größte Lieferbieter in Brasilien, aber die sind relativ aktiv in Lateinamerika, auch darüber hinaus, mit Swiggy in Indien. Und ja, wir sind jetzt eben Teil der Prosus-Gruppe seit letztem Jahr.
Okay, dann schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Du hast schon ein bisschen erwähnt, du bist jetzt seit 5 Jahren hier, richtig?
Bei Lieferando 5 Jahre in der Jet-Gruppe.
Okay, dann erzähl mal, oder fang ganz vorne an. Wie hat es angefangen? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du in die Berufswehr gestartet und so weiter?
Ja, also ich bin in Hamburg groß geworden. Mhm. Eigentlich sehr gemütliches Großwerden, sehr geborgen im Hamburger Westen. Bin dann relativ früh nach England gezogen, mit 16.
Okay.
War auf dem Internat erst und bin dann über Umwege in Liverpool gelandet, habe da dann meinen Bachelor gemacht, dann danach nach London, erst ins Commodity Trading, dann irgendwann in die Beratung und Private Equity, dann mein MBA noch zwischenzeitlich gemacht und dann 2021, September 2021, bin ich zur Jet-Gruppe in der Zentrale damals im Corporate Strategy M&A-Bereich. Eigentlich eine Mega-Rolle, hat echt Spaß gemacht. Damals für den Gründer von Lieferando und dem damaligen CEO gearbeitet. Und das war im Nachhinein, das war schon echt eine coole Position. In den meisten Ländern des Portfolios, damals 2025, Zeit verbracht, viel mit den CEOs der jeweiligen Länder gearbeitet. Eigentlich an allen coolen, spannenden Sachen gearbeitet, eigentlich wofür alle so in die Beratung eins gehen oder ein MBA machen. Hm. War nie so wirklich verantwortlich, wenn Sachen nicht funktioniert haben oder wenn es schief lief. Mega Team zusammengestellt. Also das waren schon echt spannende Zeiten. Und das war ja auch alles kurz nach diesem Just Eat und dem Takeaway-Merger damals. Das heißt, viel auch schon dann mit dem Pandemiefeuer. Wir wussten gar nicht, wohin mit dem Wachstum. Also das war schon echt eine coole Zeit. Und dann, ja, 2024, Juli 24 bin ich eben hier nach Deutschland. War auch spannend für mich, so auf privater Basis und Tapetenwechsel nach so vielen Jahren in London. Da war die Routine dann doch irgendwie auch sehr gleich. Viel eben gereist für die Arbeit. Ich bin großer Fußballfan, habe meine Dauerkarte da bei Chelsea gehabt. Und dann hast du dann also eine drei, vier Ecken um die Arbeit, um zu Hause und am Wochenende, wo du eben bist. Und da war es auch Zeit für was Neues. Und deswegen war das so das Homecoming für mich nach Berlin. Echt schön damals. Und ich bin auch weiterhin ja überraschend glücklich hier in Berlin.
Was hat denn Karriere so für dich bedeutet? Also wenn du jetzt, ich habe verstanden, du warst auf dem Internat, das heißt, man hat schon mal eine gute Ausbildung, war schon mal wichtig irgendwie so. Ja, das war vielleicht auch noch von den Eltern so mitgegeben, das weiß ich jetzt nicht so genau. Wie war das bei dir?
Tatsächlich eigentlich weniger. Also ich bin tatsächlich zum Fußballspielen damals.
Ah, okay.
Nach England. Ich muss sagen, also ich habe einen riesengroßen Familienkreis. Wir sind tatsächlich sehr anders gepolt im Großen und Ganzen. Trotzdem sehr innig. Aber ich habe nie so diesen Druck und den bekommen, was Ausbildung, Karriere, Finance, Business, darum ging es eigentlich nie. Es gab viele soziale Komponenten, die sehr wichtig waren in der Familie. Und die Wichtigkeit einer Erziehung und eines akademischen Werdegangs war schon da, aber ich wurde nie wirklich in die Richtung Business and Finance gedrängt. Das hat sich für mich eher zufällig ergeben. Also die Fußballzeiten, die waren spannend. Ich habe dafür einen kurzen Moment echt den Traum gelebt als junger Junge damals und dann bin dann irgendwie in England dabei geblieben. Aber was mir die Internats und die Fußballzeiten doch schon nahegebracht haben, ist es, dass harte Arbeit und Wille oft da helfen können, wo Talent vielleicht nicht tut. Und das ist so in Richtung Work Hard, Play Hard zum einen, aber auch wirklich tief in einem an einem selber arbeiten und zu glauben, dass man oft mit mehr Zeit, mehr Denken und mit purer Willenskraft dann eben doch selber die Unterschiede machen kann. Das tatsächlich war für mich, glaube ich, sehr prägend damals. Das kam auch definitiv erst nach meinem Wechsel nach England. Und das hat sich dann eigentlich eher zufällig ergeben, dann durch die Beraterarbeit, gewinnst du mehr Interesse am Business insgesamt, da ergibt sich der MBA, der fördert dann nochmal mehr. Also ich habe aber auch viel Glück gehabt und ähnlich wie auch hier bei Jet oft zur richtigen Zeit am richtigen Platz.
Okay, also es war jetzt nicht so schon von vornherein sehr Karriere, sag ich mal, mit Fokus auf Karriere als Ziel, sondern du warst erstmal am sportlichen Ziel interessiert. Wahrscheinlich, man will ja dann auch, wenn man in der Zeit gut spielt, vielleicht Profi werden oder sowas in der Art. Ne? Und dann aber hast du dadurch gelernt, dass durch harte Arbeit sozusagen das in anderen Bereichen auch funktioniert.
Ja, und natürlich Menschen und so ein bisschen Wettbewerbssinn und Ambition und ich glaube, das war schon sehr prägend für mich, dass es auch nicht nur um gute Ergebnisse ging, sondern auch um die Mühen, die reingingen. Und ich meine, ich konnte wirklich kaum bis gar nicht Englisch. Das war auf dem Platz weniger das Problem, aber auf der Schulbank schon. Aber dann fängt man so ein bisschen, kommt man natürlich in die Kultur mit rein und man guckt die Filme auf Englisch, man geht ins Kino auf Englisch, erste Freunde auf Englisch, das erste Date auf Englisch, so all die Geschichten, die prägen einen da ja schon. Aber es war dann wirklich, ja, mit Blick auf Wettbewerb und auch Erfolg, dass es auch um die Mühen geht, die reingehen und an sich selber zu arbeiten und sich auch einzugestehen, boah, da bin ich echt nicht gut drin. Das hat mir, glaube ich, schon viel mitgegeben. Auch so Momente der Schwäche, wenn es einfach nicht gut läuft und man sich sehr alleine fühlt, was ich auch hier manchmal tue. Also sitzt hier abends später, kann man sich schon einsam fühlen. Das hat mich dann doch ja sehr, sehr positiv mitgeprägt, neben natürlich familiären Umfeld und anderen.
Okay, verstanden. Wenn du so auf die Zeit bis jetzt guckst, gibt es da so eine, entweder Person oder so einen Meilenstein oder ein Learning, was du so in Bezug auf Karriereentwicklung, Werdegang hervorheben würdest?
Einige mit Sicherheit, aber also ich würde sagen, mit Blick auf die letzten 10, 12 Jahre meiner Karriere, für mich die zwei wichtigen Learnings, die ich sehr schmerzhaft mitgenommen habe, war zum einen Fokus. Es ist unmöglich, alles angehen zu können und an allen Aspekten arbeiten zu wollen. Und das merke ich auch in meiner jetzigen Rolle. Ja, es ist nicht möglich, überall gleichzeitig Sachen verändern zu wollen. Man muss, um die Leute mitzunehmen, aber auch für einen selber, braucht man einige Sachen richtig machen, als viele Sachen halbherzig. Mhm. Können wir auch später genau drüber reden. Ich habe da ein paar Beispiele auch aus meinem jetzigen, aus meiner jetzigen Zeit hier. Und das andere ist, glaube ich, schon Erwartungen zu managen. Für sich selber noch drumherum. Aber das war für mich damals zu jung, so Associate sein in der Beratung, aber auch jetzt, da ist es einfach überheblich zu werden. Und dann denkt man sich, ah, es läuft eigentlich ganz geil und ich weiß, was ich tue. Und man fühlt sich gut in dem, was man tut. Aber dann merkt man ganz schnell, oha, so weit, aber nicht weiter. Und da habe ich mich oft selber verkalkuliert. Auch hier übrigens, als ich hier vor 2 Jahren ankam, ich dachte, also in den nächsten 12, 18 Monaten, da wuppen wir echt vieles. Und dann merkst du aber doch schnell, dass es deutlich länger braucht und dass es eben nicht so schnell geht. Und dass es am Ende man hier und da Glück haben kann, aber am Ende braucht man auch deutlich mehr als eben nur ein bisschen Glück und Verstand. Und in der jetzigen Rolle noch umso mehr, ja. Also mit Blick auf die Execs hier, das Team, den Fokus, den wir setzen wollen, die Veränderungen, die wir anstoßen, zu wissen, das geht alles nicht so schnell.
Verstehe ich. Hast du die 2 Sachen so on the job gelernt oder hat dir das jemand gespiegelt, selber begriffen irgendwann? Kann man sowas überhaupt anders als selbst begreifen? Weißt du, was ich meine?
Also, mir haben das mit Sicherheit Dutzende von Leuten mitgegeben.
Ja.
Und du lernst es in Büchern und zu Studienzeiten hast du davon mit und dann kriegst du tolle Case Studies und du hörst es in Podcasts und von tollen, inspirierenden Leuten. Aber so richtig glaubst du, nimmst es mit, wenn du es selber erfährst und firsthand mit durchmachst. Also das wäre so ein bisschen das dritte Learning. Also das Ego muss raus und du kannst dir denken, du bist besonders und du hast was drauf. Aber am Ende haben die Leute mal schon recht gehabt. Ja. Und natürlich, wenn ich jetzt an einige meiner Mentoren, Coaches, Professoren, Chefs der Vergangenheit zurückdenke, die mich vor all den Sachen gewarnt, die mir dann selber passiert sind. Also ich glaube, man muss da schon, wie man auf gut Deutsch sagen würde, auch mal selber auf die Schnauze fliegen und so einen Aha-Moment haben. Und die Aha-Momente, die musst du leben, finde ich, die kannst du nicht nur erzählt bekommen.
Verstehe ich. Okay. Was hilft dir so im Alltag oder generell in deiner Rolle auf Track zu bleiben? Gibt es da irgendwelche Sachen, die du hervorheben würdest?
Also Privatsport. Also ich glaube, du könntest so ein Diagramm aufmalen und das ist eine ganz klare Korrelation zwischen meinen düstersten Zeiten und wo es mir persönlich nicht gut ging, wo die Arbeit nicht lief, mit Blick auf irgendeine Art, dich auszupowern. Und für mich war das eine lange Zeit Laufen. Letztes Jahr den Berliner Marathon gemacht, zum ersten, also meine erste Anne, das hat so einen Spaß gemacht. Aber ich bin danach, direkt danach, für einen Monat, glaube ich, gar keinen Sport gemacht. Ich bin echt so ein Loch gefallen. Dann bist du gestresster bei der Arbeit, dann bist du nervöser, dann bist du ungeduldiger, dann schläfst du schlechter. Also das ist so ein Kreislauf. Also für mich, du brauchst irgendwas aus der Arbeit, das außerhalb der Arbeit, das dich so richtig auspowert, wo du, auch wenn es nur für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden die Woche, wirklich etwas tust, das nichts mit der Arbeit zu tun hat. Also ich spiele auch zum Beispiel ein Schlagzeug, so ein elektronisches Schlagzeug. Manchmal, wenn ich abends nach Hause komme und es ist zu spät, da kriegst du mich nicht zum Sport. Aber dann hilft es mir, mit der Kopfhörern einfach auf dem Schlagzeug rumzubauen. Also du brauchst irgendeinen Offset. Und ich glaube, für mich, das kann nicht nur menschlicher Kontakt sein, sei es eine Frau, Mann, Freundin, Freund, Bekannte. Das ist wichtig, aber das ist eine andere Art von Energie, als wenn du an dir selber irgendwas machst, das nichts mit Arbeit zu tun hast. Und da sind ja so Sport und Hobbys, finde ich, wahnsinnig wichtig. Und bei der Arbeit, ich glaube da, also das klingt jetzt, glaube ich, sehr deutsch, aber man muss gut organisiert durch den Alltag gehen. Es passieren so viele Dinge, wir haben so viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Es ist unmöglich, da die Kontrolle zu behalten, auch egal wie gut dein Team ist, du musst dich selber gut organisieren können. Und ich habe da lange dran gefalscht. Da muss ich gestehen, nutze ich AI oder die ganzen Tools gar nicht so viel. Also ich bin immer noch sehr altmodisch, ich mache mir Notizen mit Stift und Papier, aber die Follow-ups, das Wichtigste abends nochmal den Kalender für den nächsten Tag durchgehen, das sind so offensichtliche, banale Bereiche, aber die gehen schnell unter. Und dann dieses Winging im Meeting und so, das ist nicht für mich, ist mir auch schon mal passiert, aber man muss sich selber organisieren, man muss wissen, was man braucht. Und da, glaube ich, gibt es schon so gute Lifehacks, wie man sich mit den Tools und Systemen und Automatisierung selber helfen kann. Aber es geht nichts über eine gute Meeting-Vorbereitung, Wochenvorbereitung, Kalendervorbereitung. Also die Basics der Meeting-Kultur.
Okay, also zum Beispiel erstmal Meetings dokumentieren. Das heißt, du machst die Notizen mit Stift und Zettel. Abends nochmal vorher Tag durchgehen. Das ist auch sowas, oder was du immer machst?
Ja. Ja, und dann kriegst du auch so kleine Ideen. Ach shit, das wollte ich noch machen. Ah ja, da wollte ich noch mal hin. Stimmt, das musste ich noch machen. Ah, da wollte ich noch was schicken. Ja, ein großer Teil meines Jobs sind natürlich so die Abendsessen. Warning, das gehört mit dazu. Aber dann werden da oft Sachen gesagt, da kannst du da nicht mitten beim Dinner, sondern schreibst du auch nur anfangen, Notizen zu machen.
Ja.
Aber ich schicke mir dann wirklich selber E-Mails.
Okay.
Mit dem Denk daran oder schick das noch. Also manchmal abends beim Einschlafen hast du da eine Idee. Und du musst einfach ein Umfeld für dich bauen, wo du halt diese Idee nicht nur spät in der Dusche oder beim Einschlafen hast. Und da für mich ist gute Organisation echt das A und O.
Okay, verstanden. Was würdest du sagen, so mit Blick auf, wo du dann das erste Mal Geschäftsführer jetzt geworden bist, war so das, was du am meisten entwickeln musstest? Also was so,
Also, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber es ist Ego.
Mhm.
Also, ich glaube, ich brauchte länger, als ich es hätte brauchen sollen und trotz vieler Warnungen und Rat und viele Sachen, die mir mitgegeben wurden. Es geht gar nicht um mich in all dem hier. Es ist meine erste Geschäftsführungsrolle und ich lerne weiterhin wahnsinnig viel, aber ich glaube, der wirkliche Aha-Moment war für mich vielleicht vor einem Jahr. Nicht nur, dass es alleine nicht geht, das war mir schon klar, aber es geht eigentlich ausschließlich um das Enablement der Leute. Also das ist mir schnell klar geworden, vielleicht bin ich da auch ein bisschen altmodisch, aber es geht darum, und es ist meine Verantwortung, ein Umfeld zu generieren, zu garantieren, wo talentierte Leute mit ihren Teams tolle Sachen bewegen können. Und du musst alles tun, um eben den Tag so aufzustellen, das Umfeld zu schaffen, dass in diesem Fall Tausende von Leuten eben so gut wie möglich in ihrem Job sein können, mit Ideen und Kreation und Spaß, das ist auch wichtig, in den Alltag gehen. Und du kannst anfangs, und das ist wichtig, man muss sich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit aufbauen, musst du tief in die Details stecken. Du musst head-on mit den Experten aus den jeweiligen Bereichen, sei es Customer Services, Logistik, Finance, HR, Vertrieb, Account Management, Pricing, musst du mithalten können und du musst die Teams challengen können. Aber es geht nicht darum, es besser zu können als die Leute oder smarter zu sein, also im Gegenteil. Der größte Erfolg für mich ist jetzt und der größte Feel-Good-Factor ist zu sehen, dass es so viele Themen gibt, wo ich gar nicht mehr so tief rein muss, weil wir mittlerweile die richtigen Leute mit den richtigen Teams, mit der richtigen Infrastruktur aufgestellt haben. Und das war für mich so die größte Lesson, wo ich auch an mir hart selber arbeiten musste. War nicht einfach. Das klingt jetzt so offensichtlich, wo wir hier sitzen und drüber sprechen. Aber es geht ausschließlich darum, die Leute zu enablen.
Okay. Dann kann man schon mal rückschließen, dass man kein Geschäftsführer werden sollte, wenn es einem lieber um den eigenen Erfolg sozusagen geht. Was würdest du ergänzen? Was muss man vielleicht auch, oder andersherum, wann sollte man nicht Geschäftsführer oder Geschäftsführerin werden?
Gute Frage. Also ich glaube, ich glaube, das Enablement der Leute und eben nicht dieses Ego haben wollen, so ein bisschen Ego, glaube ich, braucht man, aber das zeigt auch von der Ambition und Sachen durchsetzen zu wollen und zu glänzen zu wollen. Ich glaube, da kann man positive Aspekte mitnehmen. Aber ich glaube, um deine Frage zu beantworten, für mich, wenn man sich Erfolg teilen will oder wirklich immer auf der Bühne vorne stehen möchte, das bieten die meisten Umfelder gar nicht, denn das sollte auch nicht der Fokus sein. Das ist nett und das ist toll und es gibt viele inspirierende CEOs, die ich kenne, die auch wahnsinnig gut auf der Bühne sind und echt eine Inspiration für deren Teams sind. Aber es bedeutet auch, dass du am Ende daran sicherstellen musst, dass du die Leute um dich herum wirklich mitnehmen kannst und es kann und darf dann nicht um dich gehen. Also ich würde sagen, so, ja, dieser People-Aspekt ist wahnsinnig wichtig. Aber eben auch dann die Verantwortung, also wenn man sich von der Verantwortung scheut, insbesondere wenn es nicht gut läuft, die Verantwortung zu übernehmen, wenn es geil läuft und die Zahlen gut ausschauen und die Firmen wachsen und man wird profitabler und man wird besser, man treibt eine bessere Customer-Centricity, Partner-Centricity und du spürst, wir bauen echt ein cooles Produkt aus, das Leuten gefällt und das Leuten bereit, das ist das eine. Aber das andere muss es auch sein, na, was machen, wenn es nicht gut läuft, wenn du Fehler machst. Wir kommen aus düsteren Zeiten hier in einigen Bereichen bei Lieferern, wo viele uns selber arbeiten mussten. Und wenn man sich das nicht eingestehen kann, so der erste Schritt ist zu erkennen, wir haben ein Problem. Dann glaube ich, ist es schwer, in dieser Rolle erfolgreich zu sein, wenn man nicht auch realistisch und auch kritisch auf die eigene Leistung blicken kann. Das ist der erste Schritt.
Das hängt hier irgendwo, oder? Ich habe das irgendwo gelesen.
Ja, das haben wir aufgenommen. Ja, das ist so wichtig, Sachen, in denen wir nicht gut sind. Und es gibt gute Gründe, warum Lieferando auch so diesen Wandel durchmachen musste. Hat so lange Zeit sehr einfach, nicht einfach, aber lange Zeit sehr erfolgreich, ohne sehr hart dafür arbeiten zu müssen. Und da muss man auch an der Obsession nach Operational Excellence und Wachstum feilen. Und so eine Kultur auszubauen, braucht echt lange. Und deswegen wegen die Schilder unter anderem. Aber der erste Schritt für mich war, relativ früh zu sagen, wir sind gar nicht so gut in dem, was wir tun. Wir haben aus vielen Gründen, guten Gründen, den Luxus der Position, in der wir sind. Aber wir müssen viel an uns feilen. Und ich glaube, da die Probleme zu erkennen, haben wir die richtigen Leute, die richtigen Teams, sind die Teams groß genug und wo läuft es überhaupt nicht und die Fehler, die man selber macht, das gehört zum Tagesgeschäft.
Sehr cool. Du, noch zwei Fragen und dann sind wir schon fast durch. Die erste ist, ich habe in den letzten Folgen auch viel immer nach Risiken und Chancen gefragt, meine Gäste. Ich habe dann gemerkt, die Risiken sind sehr ähnlich. Da sehen die meisten Leute die gleichen. Deswegen frage ich nach den Risiken nicht mehr. Sondern was würdest du sagen, ist aktuell so die größte Chance?
Für uns
im beruflichen Kontext, meinetwegen auch gesellschaftlich, aber was siehst du gerade in der aktuellen Zeit mit den, na klar, technologisch und natürlich auch mit, dass sich alles schnell ändert und irgendwo doch viele auch Konflikte auf der Welt gibt, aber was wäre denn in dieser Zeit eigentlich eine sehr, sehr große Chance für alle?
Zweierlei. Also ich glaube zum einen, mit Blick auf Deutschland insgesamt, und das hat jetzt nichts mit dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft zu tun. Aber das ist schon, finde ich, gesellschaftlich, wirtschaftlich eine relativ trübe Angelegenheit in Deutschland gerade. Und vielleicht romantisiere ich mir das Ganze. Ich bin gerne Teil der Bewegung, die irgendwie ja, Teil sein kann, so ein bisschen das Ruder umzureißen, wie es auch viele Politiker versuchen und viele, viele andere X6 und viele, viele Firmen und tolle Startup-Ansätze, wo du merkst, da ist eigentlich noch auch viel zu zelebrieren und so weiter. Aber ich glaube, die Chance für uns ist es, einzugestehen, dass wir in vielen Aspekten der Wirtschaft und der Gesellschaft es ein bisschen zu weit getrieben haben. Das einfache Beispiel ist offensichtlich, Beispiel ist so Bürokratie im Arbeitswesen. Ich habe lange in England gearbeitet, auch immer zu meinen Brandern viel in den USA und anderen europäischen Ländern zu tun. Und ich hatte trotzdem so einen kleinen Kulturschock, als ich hier nach Deutschland gekommen bin und hier wirklich Fulltime zu arbeiten.
Ja.
Ich konnte nicht glauben, ich kann es weiterhin teilweise nicht glauben, wie schwer wir es machen, die Leute, die Mitarbeiter konzentriert auf die Sachen anzugehen, die wichtig sind und eben nicht diese gesamte Bürokratiemaschinerie. Das ist ein einfaches Beispiel, aber es gibt auch andere Aspekte. Wenn wir gucken, wie wir miteinander umgehen und die Kultur, die wir in der Presse pflegen und die Zusammenarbeit mit der Presse ist ein Thema, das ja, sehr wichtig für mich ist. Wir haben es auch nicht immer ganz einfach, aber da ist so viel mehr rauszuholen und ich glaube, politisch sind wir gerade in einem so schwierigen Umfeld, wo es in alle Seiten zerreißt und ich glaube, da muss auch sich hier eingestanden werden. Wir sind in vielen der Sachen nicht mehr so gut, wie wir es einst waren und das sind nicht kleine Themen, die einfach abgesprochen werden können und durchgesetzt werden können. Und da ziehe ich schon die Parallele zu der deutschen Nationalmannschaft. Das finde ich ganz passend. Wir müssen uns eingestehen, wir sind nicht mehr so toll. Und wir haben nicht mehr all die Stärken, die wir einst hatten. Und dieses Eingeständnis muss der erste Schritt sein. Aber es geht nur, wenn der Großteil der Bevölkerung es ähnlich sieht und wir uns nicht hinter unseren eigenen vier Wänden verschanzen. Also da sehe ich schon wirklich die Chance, für uns gesellschaftlich und vielleicht ist das so ein bisschen utopisch, wie ich das beschreibe oder mir hoffe und vorstelle. Das Gute ist, wir sind nicht allein in dem. Es gibt viele europäische oder globale Länder ähnlicher Größe oder Größe, die ähnliche Probleme haben. Und die andere Chance, das ist komplett separat dazu, ist natürlich Tech. Also ich finde und ich weiß, ihr redet viel über KI in euren Podcasts, aber ich habe wirklich first hand für mich nochmal so einen kleinen Schockboom, als ich war jetzt vor ein paar Wochen in China, war mit einigen der wirklich großen AI-Leaders, ja, Tencent, Alibaba, JD, Meituan gesprochen gehabt und echt spannende Austausch, um zu sehen, wie da kulturell künstliche Intelligenz und Technologie genutzt wird, um die Firma, um den Alltag, um die Kunden, um die Partnererfahrung besser zu machen. Das hat auch nichts mit Lieferando zu tun, in allen Bereichen. Und es geht nicht nur um Kosteinsparung, es geht nicht nur um Prozessverbesserung. Da sind so viele coole Sachen, die gemacht werden können, die Leuten wirklich helfen können. Und ich war vor ein paar Wochen bei den German Startup Awards. Und das war wie so ein Stammtisch für Optimismus. Hm. Du hast da echt so Geschichten gehört, von denen, die ich sonst nie mitbekommen hätte, weil die sonst irgendwie so Seite 38 im Handelsblatt hinten gewesen wären. Tolle Startups, tolle Ideen, die die Welt verändern und weit weg von Kosteneinsparungen und ähnlichen Problemen sind. Und dass man sich so ein bisschen mit dem coolen, glamourösen Glitzern verliert, das ist okay, das sehe ich auch bei uns bei der Firma. Das ist auch ein Problem zu wissen, wo hilft es uns, was ist wichtig und wo nicht. Aber da ist so viel rauszuholen, das kann nicht nur um Kosteneinsparungen, Gewinnmaximierung gehen. Ich glaube, da ist so viel Gutes, das mit Tech passieren kann. Und ich rede in keinster Weise von Lieferando hier, bei uns mit Sicherheit auch. Aber da ist jetzt die Chance in a Lifetime für mich zu schauen, wie kann man die Welt insgesamt besser ran, auch für uns alle machen, bei der Arbeit, aber auch im Privaten. Und da haben wir natürlich eine Mission für uns, wie wir das angehen. Aber ich glaube schon, dass aufgrund der geopolitischen Probleme, der wirtschaftlichen Probleme, insbesondere in Deutschland und der EU, ist jetzt eigentlich ein Moment, wo das alles zusammenkommen könnte und uns stärker in dem macht. Aber nur gemeinschaftlich geht das. Es geht nicht, wenn jede Firma und jede Person an sich selber denkt. Mhm. Das ist deutlich größer als wir. Und ich sehe auch die Probleme, die Leute haben, versuchen, Leute zu vereinen und zusammenzubringen, weil wir eben aktuell gerade so polarisiert sind. Und ich glaube, dass Fokus auf die Sachen, die einen wirklichen Unterschied machen können, Blick auf Tech, das ist eine riesen Chance für uns jetzt.
Mhm. Wenn die jetzt morgen sagen würde, du müsstest oder könntest hier nicht mehr her, Business ist sozusagen jetzt hier vorbei und du müsstest vielleicht auch nicht arbeiten, was würdest du dann machen?
Wenn ich nicht arbeiten möchte. Also ich reise gerne, ich mache sehr gerne Musik und ich mache sehr gerne Sport, also vermutlich irgendwie so eine Kombi davon. Ich glaube schon, dass ich in einem anderen Leben, glaube ich, schon irgendwie so Fußballtrainer oder so.
Okay.
Ich konnte schon immer gut mit Kids oder generell so in der Pädagogik und ich finde, Sport bringt miteinander in einer Sportgruppe verbünden, deswegen auch ich erwähne es nochmal, ich glaube, so ein Erfolg bei der Weltmeisterschaft am längeren eigentlich so toll für das Land gewesen hätte sein können. Aber ich glaube, irgendwas in die Richtung. Kinder, Sport, Musik.
Okay, klingt gut. Hey, Lennart, cool, das hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für das ganze offene Teilen und dass wir sein durften.
Ja, vielen Dank.
Mega. Wer jetzt bis jetzt hier zugehört hat, vielen herzlichen Dank. Danke, dass ihr natürlich wieder bis zum Schluss durchgehört habt. Sendet uns gerne Feedback. Wir linken alles zu den jeweiligen Firmen und natürlich auch zu Lennart und mir unten in den Shownotes. Dann könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Wenn ihr gerne ein Intro hättet, dann kommt auch gerne auf mich zu. Wenn es was Seriöses ist, dann mache ich das. Und ansonsten, wenn es irgendwelche permanenten oder auch interimistische Besetzungen bei euch im Unternehmen gibt, das können ganz normale Linienmanagementrollen sein, könnten aber auch Programme, Projekte, Transformationsvorhaben oder eben zeitlich begrenzte Themen bei euch sein, die einfach umgesetzt werden müssen, dann kommt gerne auf mich zu. Bis zur nächsten Episode und Lennart, ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal sprechen, was bis dahin wieder passiert ist.
Danke, mach's gut, ciao.